Moin, moin, noch einmal und wieder zum Podcast Was erlaube Schweden in der Urlaubsvariante. Carsten bin ich. Ich sitze hier gerade in einem Hochbett auf der rechten Seite mit Decken zugemacht, sozusagen mein provisorisches Studio. Mein Mikro habe ich zu Hause vergessen, also beste Voraussetzung, den Podcast zu machen. Und Jan sitzt in Malmö und arbeitet in der Notaufnahme in Lund.
Moin, moin.
Hallo,
moin,
Jan.
Moin, moin. Ja, ich sitze am wie es gehört, am Esstisch und gucke in den Sonnenuntergang, den schwedischen.
Ja, aber ich habe es geschafft, richtig zu sagen. Ich finde, das könntest du ruhig mal. Ja,
das honorieren wir jetzt mal.
Also, gerade noch mal drauf.
Vielleicht müssen wir noch wie Stefan Raab so einen Applaus-Dingsbums haben. So.
Ja, okay, das überlegen wir uns fürs nächste Mal. Aber wir haben es jetzt auch im Vorgespräch einmal nochmal deutlich abgesprochen. Das sind die wichtigen Dinge, die man im Vorgespräch dann klären muss.
Also, liebe Zuhörer, Jans, der Hans Meiser der Einleitungen.
Ja, genau. Also, wir sind in der 8. Folge. Nie gedacht, dass wir mal 8 Folgen machen. Und heute haben wir uns vorgenommen, einmal über Anders Tegnell, so heißt er, ne?
Tegnell,
zu sprechen.
Ja, genau.
Tegnell, derjenige, der in Schweden den schwedischen Weg und den Umgang mit der Corona-Krise, ja, kann man schon sagen, managed, für die Regierung vorbereitet und so weiter. Wir haben uns ein bisschen was überlegt dazu und würden gerne starten mit einer Umfrage, die Jan gemacht hat. Erstmal, Jan, welche Umfrage hast du genau gemacht, in welchem Umfeld und wie viele Leute hast du befragt und wie viele haben geantwortet?
Okay, ich habe ganz spontan bei meinen Arbeitskollegen, genauer gesagt bei den ärztlichen Arbeitskollegen, eine Umfrage rausgeschickt, schnödes Google-Dokument. Und die Gruppe umfasst, das weiß ich nicht ganz genau, irgendwas zwischen 40 und 50 Leuten, alles von Berufsanfängern oder nicht ganz Berufsanfängern, aber bei uns, also Berufsanfänger in der Notaufnahme, bis halt zu Fachärzten und Oberärzten. Die Umfrage war anonym und da haben jetzt 9 Leute haben sich zu meinen Fragen geäußert. Man muss dazu sagen, dass ich die gestern Abend rausgeschickt habe. Und
gestern wäre dann Montag und heute ist
genau,
Dienstag, wo wir
genau
aufnehmen.
Also ungefähr 24 Stunden hatten die Leute Zeit, um zu antworten.
Okay, also und ungefähr ein Viertel hat geantwortet, wenn so gut 9 Leute geantwortet haben bei 40 Kollegen, die du befragt hast. Das sind 3 Fragen, die du gestellt hast, so wie wir das hier vorbereitet haben. Die erste Frage, die du gestellt hast, ist, wie sehr besorgt dich die aktuelle Pandemiesituation?
Genau.
Nun haben wir mitbekommen, dass in Schweden gerade alles ganz, ganz schlimm sein soll. Immer mehr Leute infizieren sich mit dem Virus oder zumindest gibt es eine höhere Fallzahl. Und es gibt immer mehr Tote und der schwedische Weg wird immer mehr in Frage gestellt. Und deshalb ist die Frage, wie sehr besorgt dich die aktuelle Pandemiesituation, ja schon essentiell. Und wie sind die Antworten?
Genau. Und da ist es dann so, dass 89% von diesen 9 Leuten sich keine Sorgen machen, also überhaupt keine Sorgen machen. Und 10% sind mäßig besorgt. Und wenn man das rund... oder 11% sind mäßig besorgt. Wenn man es runterbricht, sind es ja dann wahrscheinlich 8 Leute, die sich keine Sorgen machen und einer oder eine, die sich Sorgen macht oder mäßig Sorgen machen. Keiner ist sehr besorgt, was die Situation anbelangt. Und der Kommentar zu der Besorgnis war, richtete sie sich gar nicht so sehr auf die Krankheit selber, sondern die größte Unruhe betrifft die ökonomischen Kollateralschäden, die durch die Pandemie-Maßnahmen entstanden sind. Das ist ja ganz interessant, dass...
Entstehen werden.
Und das, ich finde das ganz interessant, dass eigentlich keiner von unseren Kollegen, also keiner von den Kollegen, befragten Kollegen hier, sich so sehr um seine Gesundheit besorgt. Und wir sind ja doch einigermaßen gemischt. Natürlich ist keiner von uns über...
Alter angeht,
einigermaßen gemischt. In der Altersstruktur ist natürlich keiner über 65, aber wir haben drei, vier, fünf Kollegen, die über 50 sind. Und damit ja auch relativ nah an die Risikogruppe heranrücken.
Okay. Aber ich finde es auch erstaunlich, dass der Großteil da total sorgenlos ist. Und aber wie sehr überrascht bist du denn? Also dass da keine Sorgen da sind?
Es ist zweischneidig. Auf der einen Seite bin ich schon ein bisschen überrascht, dass die Leute tatsächlich sich so wenig Sorgen machen. Und gleichzeitig kann es natürlich sein, dass jetzt nur die geantwortet haben, die sich keine Sorgen machen.
Also die sich
mein persönliches Gefühl sagt mir, es gibt schon Kollegen, die sich Sorgen machen und die auch ja im Hinblick auf interne Prozesse, wie wir mit dem Patientenverfahren sich nicht kritisch äußern, aber wo man so einen passiven Widerstand merkt, was eine bestimmte Handhabung der Patienten anbelangt, ohne jetzt da allzu.
In welcher Hinsicht?
Zu sehr ins Detail zu gehen, das betrifft, man muss ja immer die Entscheidung treffen, okay, ist dieser Patient jetzt aus klinischen Gesichtspunkten, da wir ja noch nicht testen können, ja, oder da der Test ja seine Zeit braucht, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient mit den Informationen, die man so durch Anfassen, Anhören, sich die Anamnese erheben, bekommen kann? Und was machen wir dann mit dem? Und es passiert auch, dass wir Leute auf der Covid-Seite haben, wo wir dann sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Also die sind zu uns sortiert worden, ja, weil man im Vorsortierungsprozess so nur eine gewisse Zeit hat. Du hast nur ein paar Minuten, irgendwann musst du eine Entscheidung treffen und im Zweifelsfall dann halt Covid-Verdacht. Aber es passiert halt dann, dass wir auf unserer in der sogenannten gelben Zone Grüße an Felicia, dass wir da dann trotzdem die Entscheidung fällen, also die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige das Virus trägt oder jetzt an dieser Erkrankung erkrankt, ist so gering. Und dann kann es vonnöten sein, dass wir den aus der Zone, wenn man so will, raus, den Patienten oder die Patientin raus verschieben in die, in Anführungszeichen, normale Notaufnahme. Und
da die Frage, hat er vielleicht doch das Virus und
genau. Geht davon und da ergibt sich dann ein gewisses Maß an kognitiver Dissonanz, ja, weil und es gibt halt Kollegen bei den Ärzten, aber auch beim Rest des Pflegepersonals, also die dann Berührungsängste haben. Und wir versuchen da versuchen dann da also nicht, das schlägt keine großen Wellen, ja. Das ist eher unterschwellig, aber wir versuchen dann zu erklären, naja, also es gibt ja keine Null-Risikozone. Selbst in der vermeintlich normalen Notaufnahme können auch Leute mit SARS-CoV-2 rumlaufen, und die jetzt im Moment noch prä- oder asymptomatisch sind und jetzt für was ganz anderes kommen. Und die haben halt das klinische Risiko ist halt nur geringer, ja. Und wir leben halt in einer Zeit, in der wir das ein Restrisiko niemals ausschließen können. Ja, und das versucht man dann zu erklären. Ja. So, das ist sozusagen. Und deswegen überrascht mich das jetzt so ein bisschen, dass jetzt tatsächlich sich die Leute im Prinzip, was die eigentliche Krankheit angeht, fast gar nicht besorgt sind. Ja, aber kann natürlich sein, dass diese Kollegen, okay, die jetzt da eher besorgt sind, nicht die Umfrage ausgefüllt haben.
Ja, einmal ganz kurz hier nochmal zur Aufnahmesituation im Hintergrund, wenn man möglicherweise Türen und Kinder hören sollte, kleine Ferienwohnung in Corona-Zeiten und deshalb sind hier natürlich alle vor Ort, nur dass das einmal gesagt ist. Ich würde gerne einmal zur zweiten Frage gehen, die du gestellt hast. Die dritte würde ich tatsächlich gerne am Ende der Sendung des Podcasts einmal beantworten, aber die zweite würde ich gerne jetzt auch noch diskutieren, weil das ist nämlich der Einstieg in die Frage, wer ist eigentlich anders, Tegnell? Wie groß ist dein Vertrauen in die FHM, also sozusagen, das ist ja die schwedische RKI, und Anders Tegnell? Und wie sind da die Antworten gewesen?
Und da habe ich auch wieder drei Antwortmöglichkeiten gegeben. Volles Vertrauen, mäßiges Vertrauen und kein Vertrauen. Und 44% haben volles Vertrauen zu Anders Tegnell, 33% haben mäßiges Vertrauen und 22% haben überhaupt kein Vertrauen.
Jetzt muss man mal sagen, wenn man das genau anguckt, dann ist es tatsächlich so, dass die Mehrheit kein volles Vertrauen in Anders Tegnell hat.
Das ja, kann man auch so kann deuten. Kann man durchaus so deuten, ja.
Also 44%, also dann wahrscheinlich 4 von 9 Leuten, also alles nicht repräsentativ hier. Wir wollen nur den Zuhörern mal immer so einen kleinen Aufhänger geben in unser Thema, alles nicht repräsentativ. Aber bei euch im Kollegium gibt es eben tatsächlich mehr Menschen, bei denen das Vertrauen gelitten hat, als welche bei denen, die noch komplett Herrn Tegnell vertrauen, ja, oder?
So würde ich das auch deuten.
Okay. Meinst du, dass die Umfrage ist natürlich jetzt rein spekulativ vor einigen Wochen noch anders ausgefallen wäre, also sagen wir mal am Anfang der Krise?
Gute Frage, würde ich nicht wagen zu beantworten. Habe ich jetzt kein gutes Gefühl für, wie die Leute sich da entschieden hätten. Also ja, weil es ja auch da, das hätte man vielleicht Anders Tegnell nicht zugeschrieben, aber weil es ja auch da schon eine gewisse Frustration darüber gab, dass wir so hinterherhinken mit den Testkapazitäten, dass es im Vergleich zumindest zu Deutschland, es lange gebraucht hat, bis wir die Testkapazitäten erreicht haben, die wir jetzt haben, wo wir, ich weiß gar nicht, wo wir ungefähr 100.000 PCRs oder Tests pro Woche machen können.
Okay, also wir gehen jetzt auch nicht in Spekulatives, es ist auch nur ein kleiner Einstieg und es muss deutlich sein, es wurden ungefähr 40 Leute befragt, es haben 9 geantwortet, nichts Repräsentatives, nur dein Kollegium und da eben auch tatsächlich ein Viertel.
Genau, und da und dann auch nur
aber
Ärzte.
Es gibt vielleicht schon mal eine,
also auch nur Ärzte, es ist nicht das rechtliche
Personal. Nur Ärzte. Genau, also um das richtig einzuschätzen, trotzdem eigentlich ein guter Einstieg, um mal dazu zu kommen, um zu fragen, wer ist eigentlich Anders Tegnell? Also, welche Rolle hat er? Würdest du ihn eher als so einen Drosten Schwedens sehen? Also so quasi der Erklärvirologe, der auch mit in solchen wichtigen Sitzungen sitzt, wo es darum geht, was vielleicht sinnvoll ist oder nicht? Oder ist er eher jemand, der so wie der Chef des RKI sozusagen der Behörde nur angehört? Oder ist er vielleicht beides?
Am ehesten die dritte Variante. Wie sich, also der glückliche Zufall fügt sich, dass jetzt gerade diese Woche Anders Tegnell einen Radioauftritt hatte, einen längeren Radioauftritt hatte und da auch ein bisschen was zu seiner persönlichen Vita erzählt hat. Und also zu seiner Rolle, er ist der sogenannte Staatsepidemiologe und ist angestellt bei der Folkhälsomyndigheten. Das ist entspricht in gewissen Teilen des RKI. Der Auftrag ist aber breiter, weil er eben nicht nur Infektionserkrankungen erfasst, sondern eben auch, also Folkhälsomyndigheten heißt übersetzt Volksgesundheitsbehörde. Und damit umfasst der Auftrag auch viele andere Dinge, nämlich das Rauchen der Bevölkerung, der zunehmende Zuckerkonsum, wie ist
auch die psychischen Folgen von Krankheiten und von
absolut
Situationen.
Absolut ein Thema.
Also könnte man sagen, freche Zwischenfrage jetzt, dass er sowas, ich weiß gar nicht, ob das RKI das mitbedenkt. Weißt du das? Also macht mir jetzt eher den Eindruck, wenn du das so sagst, als ob er das mitbedenkt, was das für Folgen haben kann, so eine Pandemie, wenn alle zu Hause bleiben müssen. Wir hatten auch schon mal über Gewalt in Familien gesprochen und so weiter. Also meinst du, dass sowas dann eher bei dieser Behörde mitgedacht wird?
Ich würde sogar sagen, dass das Leitmotiv war für die Entscheidung, keinen vollständigen Lockdown zu machen, weil man eine breitere Perspektive auf die Pandemie als solche und auf die eventuellen Folgen gehabt hat. Nicht nur, vielleicht nicht so sehr den ökonomischen Aspekt, aber Er sagt da in diesem Radioauftritt, warum sie sich dagegen entschieden haben, die Schulen zuzumachen, ist, weil, und ich habe jetzt kein Fact-Checking betrieben, aber seiner Meinung nach, oder das sagt er, weil bekannt ist, dass sogar nur kurze Schulausfälle, also da sprechen wir von 2 Wochen, verheerende Auswirkungen haben können, beziehungsweise also sich negativ auf die Gesundheit der Schüler auswirken können, also nicht nur auf das Lernverhalten und ihren Lernerfolg, aber auch indirekt auf ihre Gesundheit, weil an dem Lernerfolg und dem Fortkommen ja ihr Fortkommen im Leben hängt und damit auch ein Teil der Gesundheit. Ja, weil man weiß, dass ja Gesundheit maßgeblich mitbestimmt wird von einem sozioökonomischen Status. Und ich persönlich finde das.
Da kommen wir auch nachher nochmal zu.
Sozusagen, ich persönlich finde es vielleicht ein bisschen sehr weit gedacht, aber ich vertraue ihm immer dahingehend, dass er sagt: Naja, wir wissen, dass auch schon relativ kurze Schulausfälle ernsthafte Konsequenzen haben können, vor allen Dingen natürlich für die Gruppen der Schüler, die es sowieso schon schwer zu Hause haben, ja, also die aus sozial schwächeren Verhältnissen kommen. Und das war also sozusagen, deswegen würde ich schon sagen, diese breitere Perspektive war maßgeblich dafür, warum man zum Beispiel Schulschließungen nicht durchführen wollte.
Das finde ich ganz spannend, dass man die Rolle mal definiert. Also dass man merkt, okay, es gibt da jemanden, der vielleicht eine etwas breitere Perspektive hat. Herr Drosten sagt ja auch in seinem Podcast ja auch immer, ich bin Virologe, ich beurteile das alles sozusagen aus virologischer Sicht und die politischen Entscheidungen muss jemand anders treffen. Ich denke, vermutlich ist das bei Anders Tegnell ja auch noch so, aber er sieht schon ein etwas breiteres Bild anscheinend und kann das dann seiner Regierung sozusagen mitteilen. Kannst du mal beschreiben, am Anfang, gut, du hast von der Kritik wegen der fehlenden Tests gesprochen, aber am Anfang waren doch die Schweden wahrscheinlich schon insgesamt sehr zufrieden damit, dass sie eben nicht in so einen Lockdown geraten sind, in so einen sogenannten, in Deutschland gab es ja keinen Lockdown, aber in einen sogenannten Lockdown zu geraten, oder?
Ich würde das schon so sagen und und ich würde jetzt mal die Zufriedenheit auch indirekt daraus ableiten, dass auch heute wieder bei der täglichen, mittlerweile nicht mehr täglichen, aber bei der regelmäßigen Pressekonferenz der Volksgesundheitsbehörde, der Ärzte- und Pflegeaufsichtsbehörde, wenn man das so sagen kann, und der Katastrophenbehörde, wenn man die jetzt so nennen kann, wurde wieder Statistiken gezeigt, wonach angeblich 8 von 10 Schweden weiterhin den allgemeinen Empfehlungen folgen, ja, sie Abstand halten. Und das ist eine, ich weiß nicht, ob das eine Telefonumfrage ist oder so, aber und da werden regelmäßig, glaube ich, ungefähr 1000 Leute befragt, ja. Und es scheint so zu sein, dass die Leute das so akzeptieren. Was ich jetzt vielleicht noch mal sagen würde, du hast ja eben gerade Christian Drosten noch mal ins Spiel gebracht, und wo der Unterschied zwischen Anders Tegnell und Christian Drosten ist, Christian Drosten ist, ich habe jetzt seine Vita nicht angeschaut, aber Christian Drosten ist Virologe, das heißt also jemand, der in einem Fach arbeitet, das keinen umfassenden, zwar klinischen Bezug hat, aber er ist kein Kliniker und das sagt er ja auch. Und er ist Wissenschaftler. Und er hat in einem seiner letzten Folgen hat er gesagt, die Wissenschaft hat ein eiskaltes Händchen, es gibt die Fakten und daraus leitet der Wissenschaftler entsprechende Maßnahmen ab. Dass dann die Maßnahmen in einem gewissen Verhältnis zu der gesellschaftlichen Situation stehen müssen und dem demokratischen, also oder dem Regierungssystem, in dem man sich bewegt und so weiter und so fort, das ist dann, da sagt er, das ist dann nicht mehr sein Job. Und da kann man dann sagen, okay, das ist Anders Tegnells Job. Der hat ein bisschen Ahnung von Viren, ist aber im Grunde ein Infektionsmediziner und seine Ausbildung ist auch eine eher epidemiologische, ist sozusagen viel in der Welt rumgekommen. Das weiß ich jetzt von Christian Drosten nicht, aber er hat, Anders Tegnell hat für die WHO gearbeitet, hat in Laos mitgeholfen, das Gesundheitssystem aufzubauen, flächendeckende Impfungen zu machen, war dann, ich glaube, 95 irgendwann in heute Kongo, damals Zaire noch, hat beim Ebola-Ausbruch mitgewirkt, also bei der Bekämpfung des Ebola-Ausbruchs mitgewirkt und hat, das sagt er selber, da eine Perspektive auf infektiologische oder überhaupt Pandemie-Maßnahmen gewonnen oder überhaupt Maßnahmen zur Volksgesundheit. Und der sagt, der Schlüssel ist, die Leute müssen dir vertrauen und sie müssen das, was du da machst, als sinnvoll empfinden. Und wenn du das nicht vermitteln kannst, du kannst die besten Intentionen haben, du kannst auch Recht haben, sozusagen, die Worte lege ich ihm jetzt so ein bisschen in den Mund, ja, das hilft dir alles nichts, wenn du nicht die Bevölkerung auf deiner Seite hast. Und das war dann ist sozusagen der zweite Ausgangspunkt, dass man davon ausgegangen ist, dass die Schweden möglicherweise einen harten Lockdown nicht akzeptieren und man wollte auf der sicheren Seite sein, dass die gesamte Bevölkerung oder ein Großteil der Bevölkerung das mitträgt und deswegen sich für den schwedischen Maßnahmenkatalog entschlossen hat. Aber da könnte man dann auch einen Kritikpunkt anschließen, auf den wir dann vielleicht später nochmal kommen.
Ja, am Anfang war ja sozusagen der Heilsbringer, auch international, alle haben ihn gefeiert. Gerade diejenigen, die auch die Maßnahmen in Deutschland kritisiert haben und gesagt haben, boah, was machen wir jetzt, was machen wir mit unserer Wirtschaft, was machen wir generell mit diesem Land, dass wir das jetzt so runterfahren. Und da wurde er zunächst als Heilsbringer abgefeiert und jetzt muss man ja sagen, wächst die Kritik. Die Kritik wächst, weil die Totenzahlen steigen. Es wächst auch die Kritik, weil die infizierten Zahlen steigen. Erstmal ganz kurz, meinst du, es gibt wirklich so viele Neuinfizierte oder worauf kann das noch
also
basieren?
Also das basiert, ich habe mir heute wieder die Ziffern angeschaut und es ist relativ eindrücklich, beziehungsweise sie haben das ganz gut gemacht. Sie haben das jetzt aufgeschlüsselt nach schweren und leichten Fällen und die Zahl, die jetzt steigt, ist die Zahl der leichten Fälle, weil wir jetzt viel breiter testen, als wir das am Anfang gemacht haben. Also die aktuelle Strategie.
Also es ist wieder so, man muss einfach ja, genau
hingucken.
Man
die kann, aktuelle Strategie ist, alle, die die Symptome haben, also im Prinzip jetzt, vorher war das ja so, alle Patienten, die zu uns kamen und die Verdachtsdiagnose hatten Covid-19, aber nicht aufnahmepflichtig waren, die wurden ja nicht getestet. So. Und jetzt hat man so viel Kapazitäten, dass man sagen kann, okay, jetzt werden alle, bei denen uns das sinnvoll erscheint, und das sind ja vor allen Dingen natürlich alle die mit Symptomen kommen, werden jetzt getestet. Die große Herausforderung ist dann in meinem Berufsalltag, jemand muss dann diese, weil die Testergebnisse ja nicht unmittelbar vorliegen, jemand muss diese Testergebnisse nachverfolgen. Und das Problem ist, dass ich, wenn ich einen Test bestelle, bin ich auch erstmal persönlich dafür verantwortlich, dass das Ergebnis nachverfolgt wird. Und das stellt halt ein Problem dar, weil ich kann nicht einen Großteil meiner Arbeitszeit darauf verwenden, alle Leute, die ich getestet habe, dann anzurufen und ihnen mitzuteilen und dann Infektionsverfolgung zu betreiben, sondern da ist man jetzt dabei, zumindest bei uns regional oder lokal eine Organisation aufzubauen, die das dann macht. Also es gibt natürlich sowieso schon, wie auch in Deutschland, Gesundheitsämter, die das machen, aber weil jetzt das natürlich die Anzahl der Fälle so groß war und wir erst jetzt sozusagen mit einer breiten Teststrategie antreten, muss man halt sagen, reicht das im Moment nicht aus. Und jetzt sind also die Infektiologen hier bei uns am Krankenhaus. Da wird jetzt diskutiert, wie man das am besten lösen kann. Ja. Zu den schweren Fällen kann man sagen, die sind weiterhin rückläufig. Ja, und das wird gemessen an den Zahlen der Patienten, die aufgenommen sind, beziehungsweise die auch Intensivmedizin bedürfen.
Okay, also da steigt die Zahl nicht, sondern da geht sie auch runter. Okay, was ich auch ganz spannend finde, wir haben ja immer hier diskutiert und ja auch schon länger darüber gesprochen, über diese Frage, wo ist der Coronavirus besonders ausgeprägt in Schweden? Und
Wo kommen die ganzen Toten her? Ne?
Haben wir also auch darüber gesprochen.
Wo kommen
die ganzen Toten her? Klar, aber auf der anderen Seite auch, wo sind die ganzen Infektionsfälle und so weiter? Da hast du mir vorhin von einer Statistik erzählt, die ich ganz interessant fand.
Da sind jetzt diese Woche ich bin meiner Frau sehr dankbar, die hat da einen Artikel gefunden. Und zwar hat die schwedische Zeitung Expressen einen Artikel rausgebracht, wo sie Daten von der Region Stockholm bekommen haben, wo die Fallzahlen nach Postleitzahlen aufgeschlüsselt sind. Und da kann man sehen, dass die meisten Fälle treten in einer Region auf, die in Stockholms Stadtteil Rinkeby-Kista auf. Und Rinkeby-Kista ist der Problemstadtbezirk. Und das eines der krassen Gegenteile ist dann der Stadtteil Djursholm. Das ist der reichen Stadtbezirk. Da treten fast keine Fälle auf. So. Und
okay, also könnte man fast sagen, fast schon so ein soziales Thema ist bei euch.
Und das wird, also meiner Meinung nach ist das ein wichtiger Punkt, den man sich wenn diese Pandemie durch ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und das wäre mein Hauptkritikpunkt an wie wir in Schweden die Pandemie gehandelt haben. Ich würde das...
Und wie auch Anders Tegnell, um da mal wieder drauf zurückzukommen, wo er möglicherweise da nicht ganz ausreichend Tipps gegeben hat oder nicht ganz ausreichend das richtige eingeordnet hat.
Das weiß ich halt nicht ganz genau. Also man muss ganz grundsätzlich sagen, nach allem, was wir wissen, ja, ich nehme an, er hat ja ein Team um sich herum und er wird das nicht ganz alleine sich ausgedacht haben, aber er ist sozusagen, sein Name steht auf der Strategie Schwedens. So. Und man muss halt schon sagen, und das räumt er auch in diesem Radioauftritt ein, dass sie das wahrscheinlich, er das wahrscheinlich unterschätzt hat, beziehungsweise dass sie, ich interpretiere das so, dass sie geglaubt haben, dass die Infektion sich so wie ein Influenza verhält, nur infektiöser ist. Und das ist, also dass sie gleichmäßig durch die Bevölkerung durchläuft, ja. Und nicht so hüpfend, wie wir das jetzt gerade erleben. Das ist sozusagen von 10 Leuten vielleicht 9, 0 bis 1 anstecken, aber der 10. dann 10 weitere ansteckt oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, dieses in Anführungsstrichen Superspreader oder Superspreading-Ereignisse. Und das hat ja Drosten auch mal erklärt, dass es führt zu einem Verlauf, dass viele Infektionsketten aussterben und dann aber plötzlich so ein Ausbruch passiert. Ja. Und ich glaube, das haben sie nicht richtig. Das wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht und das haben sie nicht richtig antizipiert und das konnten wir nicht antizipieren, weil dafür hätte man aggressiver testen müssen. Und jetzt kann man sagen, das ist eine Strategieentscheidung, aber das hing auch daran, dass es keine Testkapazitäten gab und das hängt mit der Organisation des Gesundheitswesens in Schweden zu tun. Das ist an sich dem deutschen Gesundheitssystem ähnlich. Wie in Deutschland hat ja die Regierung zwar versucht, eine Marschroute vorzugeben, aber die Umsetzung war ja Ländersache. Und so ähnlich ist das hier auch. Ja. Die Umsetzung...
Da kann dann Anders Tegnell viel sagen, vor Ort.
Genau, das wird auf Regionsebene entschieden. Also ich bin Angestellter der Region Skåne und dann gibt es die Region Stockholm. Und da ist es so, da entsteht der Eindruck, dass die Regionen gesagt haben, ja, Teste, also nee, können wir nicht, beziehungsweise so schnell geht das nicht. Oder dass es da auf jeden Fall eine Haltung gab, die, wo den Leuten, wo möglicherweise der Ernst der Situation nicht klar war. Und ich kann sagen, ich habe einen Kollegen, der einen Seniorenkollegen, der ist unser Katastrophenmediziner und der sitzt in einem Gremium, das sozusagen involviert ist in dem Handling dieser Pandemie in der Region Schonen, und er berichtet mir da ähnliche Dinge auf sozusagen regionalem Niveau bei uns in der Region. Nur haben wir das Glück gehabt, dass wir nicht von vornherein nicht so hart getroffen wurden und vielleicht, weil wir doch am Ende ein bisschen schneller aufgewacht sind, aber dass es da eine gewisse Trägheit gab, einzusehen, was jetzt gefordert ist. Und wie gesagt, die Kritik könnte man auch weiterführen, und das nur kurz erwähnt, damit das jetzt nicht so lange dauert. Das führen einige Kritiker hier in Schweden auf die schwedische Konsenskultur zurück. Dass es sozusagen immer nur einen Meinungskorridor gibt, und keiner gewagt hat, sich dem entgegenzustellen, beziehungsweise die Leute, die sich dem entgegengestellt haben, wurden als unseriös abgetan. Und ich weiß nicht, meiner Erfahrung nach ist, ich weiß nicht, ob das die gesamte Wahrheit ist. So, also da ist mit Sicherheit was dran, aber ich weiß nicht, ob das die gesamte Erklärung ist. Sondern wahrscheinlich, wie so vieles in dieser Welt, gibt es dafür so mehrere Erklärungsansätze.
Ja, es ist ja so, dass jetzt in vielen deutschen Zeitungen auf jeden Fall, wenn man das hier verfolgt, immer gesagt wird, der Sonderweg ist gescheitert, Tenel gesteht Fehler zu und so weiter und so fort. Wenn ich mir das durchgelesen habe, dann ist das häufig, ich sag mal, eine Quelle mit einem ähnlichen Artikel, und Tegnell sagt da jetzt nicht da drin, naja, wir haben alles falsch gemacht, sondern er sagt eigentlich am Ende immer nur, wir haben Verbesserungspotenzial. Und ich sehe jetzt nicht so, dass er diesen kompletten schwedischen Weg und diesen schwedischen Sonderweg in Frage stellt. Würdest du das auch so wahrnehmen? Also ja, er lässt Kritik zu und stellt sich in Frage, aber er zweifelt jetzt nicht komplett an diesem Weg, den er eingeschlagen hat.
Ja, würde ich auch so sagen. Also in diesem Radioauftritt beschreibt er sogar, dass bis zu einem gewissen Tipping Point man sich in Europa auf europäischem Niveau eigentlich einig war, dass das alle so ähnlich machen wie Schweden. Und dann meint er ja, und ich kann mich jetzt nicht mehr entsinnen, ob er da einen Zeitpunkt genannt hat oder nicht, aber irgendwann meinte er, wäre das in Panik umgeschlagen, und ich nehme mal an, das ist dann spätestens dann, als man gesehen hat, was in Italien passiert ist, und vielleicht ja auch als ich weiß nicht, wann das war, Mitte April, ne, hat der Spiegel ja geschrieben, Drosten da von dieser Publikation berichtet hat, wonach Schulschließungen der entscheidende Faktor bei der Influenza-Bewältigung in den USA war, wann war das, 1918 oder so. Und daraufhin ist die deutsche Regierung ja auch, hat ihren Kurs gewendet, ja, nachdem man erst gesagt hat, nee, das brauchen wir wahrscheinlich alles nicht, spielt keine Rolle oder keine größere Rolle. Und dass das irgendwann zusammen mit der Entwicklung in Spanien und Italien dann zu Panik geführt hat. Und man in Schweden aber dann gesagt hat, wir wissen zu wenig, es gibt nichts davon, was jetzt gemacht wird, ist überhaupt belastbar, also zumindest aus historischen Gesichtspunkten. Natürlich muss man immer sagen, man kann nichts voraussehen. Ja, man kann keine Pandemie ist der letzten gleich. Aber man wollte sich halt nur auf gesicherte Erkenntnisse verlassen. Und das finde ich bis dahin eigentlich auch okay, aber man kann sich natürlich fragen, ob man nicht hätte umschwenken sollen, als man gesehen hat, dass es nicht klappt. Frage ist aber, ob es nicht dann sogar auch zu spät gewesen wäre.
Ja, aber da kommen wir jetzt, ich würde sagen, wir gehen auf die Zielgerade. Da kommen wir nämlich zur dritten Frage, die du in deiner Umfrage an deine Kollegen, nochmal zur Erinnerung, ungefähr 40 Leute hast du gefragt, ungefähr 9 haben geantwortet, 9 haben geantwortet und hast du die Frage gestellt, hätte Schweden die Pandemie anders behandeln sollen? Das sind alles Ärzte, die du gefragt hast und das Ergebnis ist schon bemerkenswert.
2 Drittel sagen ja und 1 Drittel sagt nein. Ich hatte den Kollegen dann auch die Möglichkeit gegeben, wenn sie denn Lust und Zeit haben, das ist ja immer so eine Frage bei Umfragen, im Freitext nochmal zu kommentieren, also ihre Antworten einfach nochmal zu kommentieren. Und da wurde das jetzt nicht gesondert kommentiert. Ein Kommentar war mehr Fokus auf die Altenheime und ich glaube, da sind sich alle einig, dass man das unterschätzt hat. Und das zweite war mehr Tests. Ja, also die Antwort war mehr Tests. Wenn die Leute des Lockdowns überdrüssig sind, brauchen wir ein gut ausgebautes Testnetzwerk. Und das ist ja lustig, was ich in Zusammenhang hier lustig finde, ist, dass die Maßnahmen, die wir hier getroffen haben, schon als Lockdown empfunden wurden. Ja, wenn man.
Okay, und das ist noch nicht mal in Deutschland der Fall gewesen. Ja. Gut, okay. Also wir haben jetzt ein bisschen über Anastasia gesprochen und über die Rolle, die sich so ein bisschen gewandelt hat. Am Ende des Ganzen würde ich jetzt aber gerne noch mal eine Sache aufgreifen. Wir kriegen ja tatsächlich immer Zuhörerfragen zugeschickt und mehrere diese Woche auch gerade sogar an dich persönlich, teilweise sofort noch nicht mal an unsere E-Mail-Adresse waserlaubeschweden@jansegal.de, falls jemand schreiben möchte. waserlaubeschweden@jansegal.de. Gingen viele Fragen ein, ich möchte irgendwie nach Schweden fahren, 5 Wochen Urlaub machen oder in 5 Wochen und Bedingung für die Rückkehr ohne Quarantäne ist ein PCR-Test oder ein Test, der nur 48 Stunden alt ist, damit ich belegen kann, ich habe keinen Corona. Nur mal ganz klar, Jan, hältst du es für realistisch, dass man so schnell und so unkompliziert in Schweden jetzt einen Test bekommt, dass man da Urlaub macht und dann ganz locker danach wieder nach Hause fährt mit einem negativen Test?
Kurze Antwort, nein. Etwas länger gesagt, es gibt mittlerweile private Anbieter, die einen PCR-Test anbieten. Aber wenn ich mir überlege, dass ich da, und das ist dann ein Selbsttest, dann muss man sich selber testen, dann muss man das in ein Kuvert stecken, dann muss man das zurückschicken und dann muss man die Antwort irgendwie zugeschickt bekommen. Und da hat man ja, dann braucht man auch erstmal eine Postadresse. Und das zweite große Problem ist, also man kann auch sagen, es werden wahrscheinlich demnächst über die Apotheke flächendeckend Selbsttests zur Verfügung gestellt. Was das kostet, weiß ich nicht. Ob das zugänglich für alle ist, weiß ich auch noch nicht. Und wie das genau gehandelt wird, kann ich noch nicht zu sagen. Das ist jetzt hier erstmal nur Buschtrommel, hatte mir einer der Infektionskollegen erzählt. Aber das Problem ist, dass diese Systeme oft häufig digital sind. Vieles hier ist digitalisiert und der Schlüssel zum Erfolg ist, dass man eine schwedische Personennummer hat und geknüpft an die schwedische Personennummer auch eine digitale ID, mit der man das dann abrufen kann. Das heißt also, prinzipiell geht das, aber das wird keine zufriedenstellende Lösung sein für Touristen. Und es mag sein, dass das vielleicht im Einzelfall man das irgendwie hinbekommt, meine persönliche Auffassung dazu ist, also erstens sollte man sich in der aktuellen Zeit sowieso genau überlegen, ob man längere Reisen antreten möchte. Auch wenn jetzt von schwedischer, wie auch von deutscher Seite, wie auch überhaupt in den meisten europäischen Ländern jetzt die Reisebeschränkungen sukzessive zurückgefahren werden. Weil man sich immer überlegen muss, was denn passiert, wenn man tatsächlich ernsthaft im Ausland an Covid-19 erkrankt. Und das Zweite ist, nein, also im Spezialfall hier in Schweden gibt es keine zufriedenstellende Lösung dafür. Und da weiß ich auch nicht, ob man dann ob man sich dann einen längeren Urlaub plant, um die Quarantäne in Kauf zu nehmen. Oder man muss sich bei den deutschen Behörden informieren, ob man sich in Quarantäne begibt, ob es dann irgendwie Testmöglichkeiten in Deutschland gibt, sodass man sozusagen aus der Quarantäne entlassen werden kann. Ja.
Okay, das gucken wir nochmal, ob wir das bis zur nächsten Folge hinbekommen. Jetzt haben wir die Folge 8, die Urlaubsfolge, Urlaubsfolge Nummer 1. Eigentlich haben wir alles besprochen, was wir besprechen wollten. Und ich würde sagen, Wir schauen mal, ob wir das hier zusammengedengelt bekommen aus dem Urlaub und ob das dann wirklich in ein paar Stunden online ist. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dir wieder zuzuhören. Und ich würde sagen, dass wir uns dann nächste Woche wieder melden, noch einmal in der Urlaubsvariante.
Alles klar, da freue ich mich auch drauf.
Und dann schöne Grüße von der Ostsee rüber an die andere Seite.
Ja, der Ostsee. Dito.
Dito.
Sozusagen. Gut.
Alles klar. Mach's gut.